Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, aus dem Kapitel 5, die Verse 14 bis 21. 2. Korinther 5, 14 bis 21. Schön begrüßt zu werden von seiner Enkelin. Ja. Ich lese: Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich habe diesen Text aus der Neuen Genfer Übersetzung gelesen. Sie ist gerade bei schwierigen Texten gut verständlich und sehr genau. Später, während der Predigt, werde ich einige Verse aus der Elberfelder Übersetzung zitieren. Sie ist dem griechischen Urtext besonders nahe. Die Bibelstelle, die ich für heute ausgesucht habe, ist relativ lang. Und deshalb können wir uns nicht mit allen Versen auseinandersetzen. Einen Satz, den viele von uns kennen, werde ich besonders in den Mittelpunkt rücken. Schon der Titel dieser Predigt und dieses Gottesdienstes führt uns hin zu diesen berühmten Worten: Eine neue Schöpfung. Mit Ostern hat sich alles verändert. Siehe, Neues ist geworden. Paulus bringt es im 2. Korintherbrief auf den Punkt. Deutlicher kann man die Auswirkung von Ostern nicht beschreiben. Ich lese 2. Korinther 5,17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Bevor wir uns auf die neue Erschaffung des Menschen, die Gott in Jesus Christus bewirkt hat, konzentrieren können, müssen wir uns die alte, die ursprüngliche Schöpfung und ihre Zerstörung anschauen, damit wir die neue immer besser begreifen und Gott mit unserem ganzen Leben preisen und anbeten können. Wir haben vor dem letzten Lied kurze Ausschnitte aus dem Schöpfungsbericht und aus dem sogenannten Sündenfall gehört. Gott hat uns Menschen als sein Gegenüber geschaffen, in seinem Bild, ihm ähnlich. Er will seine Liebe, seinen Charakter und seine Kreativität durch uns sichtbar machen. Das ist die Schöpfungsordnung. Wir wissen, dass wir Menschen diese Schöpfungsordnung zerstört haben. Wir wollten unser Vertrauen nicht mehr Gott schenken. Der Satan, der Vater der Lüge ist und der Durcheinanderbringer, der kann uns Menschen leicht verführen. Mit der Frage, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Heute sagt er, gibt es Gott wirklich? Redet er zu uns? Mit diesen Fragen verwirrt der Satan die Menschen. Und mit der Lüge, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet wie Gott sein, verführt er uns. Das Versprechen ist verlockend. Euch werden die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott, erkennend, was gut und böse ist. Wenn wir uns das Leben im Paradies näher anschauen, dann merken wir, dass die Menschen im Garten Eden fast alles von Gott bekommen haben, was der Satan ihnen verlockungsvoll angekündigt hat. Sie hatten geöffnete Augen. Sie sahen die Schönheit und Herrlichkeit Gottes. Sie sahen Gott, wie er wirklich ist. Sie haben seine Liebe, seine Größe erlebt. Ich glaube auch, dass sie gewusst haben, was gut und was böse ist. Denn sie wussten, dass sie vom Baum der Erkenntnis nicht essen dürfen, weil sie dann sterben würden. Sterben bedeutet hier, dass wir Menschen nicht mehr in der sichtbaren Gegenwart Gottes leben dürfen und dass wir außerhalb des Paradieses auch leiblich sterben werden. Das Einzige, was den Menschen verwehrt ist, er darf nicht Gott sein. Der allmächtige Gott musste die Menschen, die er als sein Gegenüber geschaffen hat, aus dem Paradies vertreiben. Er musste es tun, damit wir nicht vom Baum des Lebens essen und dadurch ewig leben. Ewig in einer katastrophalen Lebenslage. Seit dem Sündenfall wollen wir Menschen wie Gott sein. Wir wollen bestimmen, was gut und was böse ist. Es genügt uns nicht, zu erkennen, zu verstehen, zu begreifen, was gut und böse ist. Wir wollen bestimmen. Wir wollen die Entscheidung treffen über das, was gut und böse ist. Nur Gott, der allein selbstlos liebt, hat das Recht und die Macht und die Fähigkeit zu nennen, was gut und was böse ist. Der Mensch kann das nicht. Er entscheidet allzu oft nach seinen Machtansprüchen und nicht als Liebender. Deshalb vertauschen wir das Gute mit dem Bösen. Wenn wir unsere Geschichte, wenn wir unsere Welt, die Machthaber über Herrscher, die Machthaber über Völker und Nationen anschauen, dann sehen wir sehr schnell, wie oft Böses gut genannt wird und umgekehrt. Zum Beispiel im 16. und 17. Jahrhundert haben Herrscher im Namen Gottes Menschen auf dem Scheiterhaufen öffentlich und mit großem Spektakel, mit Festen verbunden. Sie nannten diese Taten gut und im Willen Gottes. Heute ist es nicht anders. In vielen Ländern werden Menschen um ihres Glaubens willen verhört, eingesperrt, misshandelt und hingerichtet, oft im Namen Gottes. Und viele Menschen erleben auch in ihrem alltäglichen Leben, wie leicht jemand der Versuchung erliegt, zu bestimmen, was gut und was böse ist. Der gerechte Gott allein hat das Recht, zu bestimmen, was gut und böse ist. Sobald wir uns an diesem Recht vergreifen, geschehen grausame Dinge. Wie schrecklich das ist, spüren täglich Millionen von Kindern, Frauen und Männern, auch in unserem Land. Das ist die Tragik der Sünde. Deshalb mussten die Menschen das Paradies verlassen. Daher, wenn jemand in Christus ist, zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, etwas ganz Neues hat begonnen. In Christus sein, zu ihm gehören, verändert alles. Wir sind nicht mehr die Hinausgestoßenen, wir sind die Willkommenen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Das Alte ist vergangen. Die Tür zu Gottes Herrlichkeit steht wieder weit offen. Wir sind willkommen. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Nur durch Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, haben wir das Recht und die Möglichkeit, vor Gott und in seiner Nähe zu leben, jetzt im Glauben und dann im Schauen. Jesus Christus hat die Verurteilung, den Richterspruch, den wir bekommen haben, auf sich genommen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir gerettet sind. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Hier auf dieser Erde müssen wir zwar den irdischen Tod erleben, aber den ewigen Tod, die Trennung von Gott, die ewige und äußerste Finsternis, den Ort, wo es keine Liebe gibt, den werden wir durch Christus nie erleben müssen. Siehe, Neues ist geworden. Wir sind in Christus. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wir sind nicht mehr die Alten. Wir sind willkommen und wir haben eine Aufgabe anvertraut bekommen. Wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. In Jesus Christus können wir wieder Gottes Ebenbild sein, ihm ähnlich. So wie er nicht für sich selbst lebt, sondern für uns Menschen, so dürfen wir jetzt für ihn leben, obwohl wir schwach sind. Er hat uns als sein Gegenüber geschaffen und uns die wertvollste Aufgabe anvertraut. Mit dieser Aufgabe bekommen wir einen hohen Stellenwert. Diese Aufgabe erfüllt unser Leben. Sie ist nicht einfach, aber besonders wertvoll. Durch diese Aufgabe erfahren wir oft Ablehnung und Hass, aber auch Freude und Anerkennung. Wir sind Botschafter, Gesandte von Jesus Christus. Als Diener Gottes bitten wir, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Bittende und nicht Befehlende. Wir sind Dienende, aber wir unterwerfen uns niemandem außer Gott. Wir bestimmen nicht mehr über Gutes und Böses. Wir entscheiden nicht mehr, was gut und böse ist. Wir vertrauen auf Gott, seine Entscheidungen. Seine Gebote sind Gebote der Heilung. Und wir unterwerfen und unterordnen uns ihm. So können wir Gottes Ebenbild sein. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Die Liebe von Christus treibt uns an. Der Begriff antreiben hat viele Bedeutungen. Die Liebe von Christus drängt uns. Sie bewegt und motiviert uns, lässt uns nicht mehr gleichgültig sein. Wir sind von ihr ergriffen worden. Gottes Liebe bewirkt in uns Liebe für ihn und seine Menschen. Daher, wenn jemand in Christus ist, zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Etwas ganz Neues hat begonnen. Amen.